Über Polen wollten wir nach Katar, das hat leider nicht geklappt. Warum und wie geht es weiter? Das besprechen wir jetzt. Willkommen zur Episode 29 von Kreisab hier auf Sportradio 360. Ich begrüße in der Runde Stammgast Christian Stein von Handball World. Grüß dich, Christian.
Servus, Sascha.
Oh ja, Servus, hallo. Und ein alter Bekannter ist mal wieder dabei, Stefan Flom von der Handballwoche. Hallo auch an dich.
Ja, schönen guten Tag. Das Servus ist wohl der österreichischen Qualifikation geschuldet für die Weltmeisterschaft.
Ich hätte auch Jen Dobre sagen können. Das ging mir auch.
Aber wir sind ja hier in den Viktor Schielage Außenstudios. Da passt das mit dem Servus schon ganz gut. Ja, wie eben schon erwähnt, geht es heute um die Nationalmannschaft und das WM aus des deutschen Teams. Wir fassen zusammen, wer es neben den Polen noch nach Katar geschafft hat. Da gab es ja auch ein paar Überraschungen. Beurteilen den Gang vor das Schiedsgericht. Von Seiten des HSV. Es gibt ein Interview mit Xenia Minevskaya, die mit den Frauen ihre Qualifikation für die Euro ja erfolgreich überstanden hat. Und wir schauen mal, was die Zeit noch so erlaubt. Ich glaube, es wird relativ eng. Los geht's mit der Analyse des Spiels. Die nüchternen Zahlen sagen 28, 29 aus Sicht der deutschen Mannschaft nach Führung zur Pause. Wir hören direkt mal rein, was Kapitän Uwe Gensheimer beim SID nach dem Spiel zu sagen hatte.
Ja, für uns heißt es jetzt in naher Zukunft leider, dass wir nicht bei der WM in Katar dabei sind. Das ist sehr schade für uns als Mannschaft, weil wir uns in den beiden Spielen gegen Polen meiner Meinung nach sehr, sehr gut präsentiert haben. Die glücklichere Seite meiner Meinung nach hat heute gewonnen, weil wir haben wirklich unerbittlich gekämpft und ja, mit allem, was wir hatten, versucht, nach Katar zu kommen.
Ja, das stimmt in der Tat. Die Einstellung war absolut in Ordnung, gar keine Frage. Aber es kommt eben auch auf ein wenig mehr an, Christian. Wo hast du die Hauptgründe gesehen für die Niederlage am Samstag?
Ja gut, die Hauptgründe, die lassen sich natürlich relativ einfach mit dem Blick auf die Zahlen schon feststellen. 19 Tore in der zweiten Halbzeit, also 19 Gegentore, das darf in so einem Spiel einfach nicht passieren.
Nach der Partie hat sich Bob Hanning, der Vizepräsident des DHB, am Mikrofon des ZDF geäußert. Hören wir mal, wie er die Pleite gesehen hat.
Das ganze Problem ging los, dass mit Patrick Winczek, der so erfolgreich im Mittelblock letzten Endes, der ja auch im Supercup für Länderturnier sich so gut eingespielt und so gut gezeigt hat, was er in der Lage zu leisten ist, einfach weggebrochen ist. Das war ein großes Problem. Und in der Tat, wir sind in der zweiten Halbzeit nicht richtig ins Spiel gekommen und wir waren auch in der maximalen Konsequenz des Abwehrspiels nicht da.
Ja, Christian hat es gerade schon gesagt, Stefan. Jetzt muss ich aber dann doch mal fragen, warum man in der Abwehr nicht mehr konsequent zu Werke gegangen ist. Nur weil ein Spieler verletzt ist, auch wenn der sicherlich sehr wichtig ist für die deutsche Defensive, aber auch die Halben sind ja nicht mehr richtig rausgerückt. Da hätte man dann vielleicht doch als absehbar, dass Karol Bilecki einen nach dem anderen trifft, Gensheimer oder Grötzky mal auf vorgezogen stellen können.
Ja, entweder das oder man hätte vielleicht dann auch mal über einen Torwartwechsel nachdenken können oder da nachdenken müssen. Nee, also Johannes Bitter ist extra zurückgeholt worden und hat jetzt in diesen beiden Spielen gegen die Polen, ist er für 3, 7 Meter aufs Feld gekommen. Ob das der Weisheit letzter Schluss ist, das kann dann auch nur Martin Heuberger beantworten. Und man hat gerade in der Crunch-Time der zweiten Halbzeit gesehen, dass Silvio Heinefetter eben auch nicht mit den Würfen zurechtgekommen ist, die Bilecki da abgefeuert hat. Und meiner Meinung nach hätte da zwingend ein Torwartwechsel erfolgen müssen.
Christian, aus deiner Sicht auch, wäre der Torwartwechsel zwingend notwendig gewesen? Also ich bin da bei Stefan.
Ja, es gab mal einen schönen Satz von Talat Duschebaev, ein guter Trainer, wechselt im Tor auch bevor es zu spät ist. Das hätte man durchaus machen können. Wie gesagt, wie auch schon von Stefan angesprochen, wenn ich mit so einem großen Tamtam Yogi Bitter zurückhole, ja, dann wieder mal einen Carsten Lichtlein irgendwie als jemanden, der sich loyal verhält, dann auf die Tribüne setze, dann muss ich auch irgendwo denjenigen einsetzen, dem ich so ein großes Vertrauen entgegenbringe. Das zieht sich aber ja auch durchaus weiter. Also, weiß nicht, hat jemand Johannes Selin gesehen während des zweiten Spiels
In den Auszeiten.
ja, oder Allendorf großartige Spielanteile? Also das geht ja insgesamt weiter. Man hat sehr, sehr auf einen sehr, sehr engen personellen Stamm irgendwie vertraut und letztendlich die Breite, die man nominiert hat, gar nicht ausgenutzt.
Und es funktioniert ja. Wenn wir uns jetzt an das Champions League Finale erinnern, beziehungsweise an das Final Four, dass da Lubomir Vranjes ja auch seine etablierten Außen rausgenommen hat und im Grunde genommen mit Radivojevic und Hampus Wanne für die Wende gesorgt hat.
Ja, es hat funktioniert und ich höre da leise Kritik an Martin Heuberger. Über die Personalie sprechen wir gleich noch. Auch Holger Glandorf hat sich unter anderem über die mangelnde Aggressivität geäußert und das hat er auch beim SED getan. Da hören wir auch mal kurz rein.
Am Ende haben wir die Möglichkeit in Überzahl und nutzen sie einfach nicht, auf zwei Tore wegzugehen und haben vielleicht im Schluss auch nicht mehr so die Aggressivität gehabt und auch ein paar Würfe aus der Fernzone bekommen und das ist natürlich jetzt absolut bitter.
Ja, wenn die Mannschaft alles gibt, was man ja in beiden Spielen definitiv so wahrgenommen hat. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Die Mannschaft hat schon alles versucht. Ist aber trotzdem in entscheidenden Phasen dann an der Aggressivität fehlt. Ist das dann eine Frage der Qualität, der Mentalität, die einfach nicht passt? Denn viele Beteiligte haben nach dem Spiel auch gesagt, dass man eigentlich gut genug ist, um die Polen zu schlagen. Und den Eindruck hatte ich auch.
Man kann natürlich immer sagen, Abwehr ist einerseits Einstellungssache. Auf der anderen Seite ist es aber halt auch natürlich eine Konzentrationssache, ja. Und wenn ich dann halt frische Kraft bringe, dann ist das vielleicht auch manchmal so, man ist im Kopf nicht ganz so klar gerade. Michael Biegler hat zum Beispiel auch gesagt, dass er heilfroh ist, dass Jacek Bitschikowski vor der Partie die Seitenwahl gewonnen hat, damit man dann den kurzen Wechsel auf Bielecki hatte. Da scheint ja auch schon sich anzudeuten, wie entscheidend diese Personalie Bielecki war.
Ja, Bielecki war ja im ersten Spiel nun überhaupt kein Faktor und hat dann im zweiten nochmal alles ausgepackt, was er hatte. Nicht? Und Christian Schwarzer hat es, glaube ich, in der ZDF-Übertragung auch gut analysiert, dass es im Grunde ganz einfache Spielzüge gewesen sind, mit denen Bielecki in die optimale Wurfposition gebracht worden ist. Obwohl, wie gesagt, das eine Tor, was mir immer so vor Augen ist, wo ich auch immer sage, da hätte der Torwart gewechselt werden müssen, da hat er dann ja beinahe schon von halb rechts geworfen. Und da hätte man vielleicht durch eine aggressivere Deckung auch noch dem Torwart dann wiederum ein bisschen das Leben erleichtern können.
Es gab aber noch andere Punkte, die bei den Deutschen nicht so gut funktioniert haben. Vor allem in der Überzahl hat man überhaupt nicht überzeugt. Dazu hören wir nochmal Bob Hanning und dann auch Uwe Gensheimer, der sich dieses Mal dann bei Sky Sport News HD geäußert hat.
Wir haben dann auch zum Teil zu breit gestanden, haben die Löcher nicht gemeinsam gestopft gekriegt. Jeder wollte Maximales geben, jeder wollte was einzahlen. Aber wir haben das dann miteinander nicht optimal gelöst gekriegt.
So unglücklich verliert, dann überlegt man natürlich an welchen Kleinigkeiten, weil es waren Kleinigkeiten, hat es denn gelegen. Und ja, da kommt es natürlich auf jeden einzelnen Wurf drauf an und ja, vor allem auch, ich glaube, das war dann heute auch ein bisschen extrem bei uns, die Sondersituation, Überzahl, Unterzahl, und da haben wir heute auf jeden Fall, vor allem in der zweiten Halbzeit, zu viele Tore in unserer Überzahl bekommen.
Man muss ja festhalten, dass es leider nicht das erste Mal war, dass wir in Überzahl keine Lösungen gefunden haben. Das ist aber auch absolut eine Frage der Vorbereitung, finde ich zumindest.
Ja, sicherlich ist es schwer, auch dann bei der Dichte des Terminplans die entsprechenden Zeiten für die Nationalmannschaft zu finden. Aber ich denke mal, ein freier Wurf ist in der Nationalmannschaft nicht viel anders als in der Vereinsmannschaft. Und die klaren Chancen sind da gewesen, aber sie sind nicht reingemacht worden. Ich sehe, das ist vielleicht auch ein perspektivisches Problem, nichts gegen die handballerischen Qualitäten eines Michael Haas, eines Tim Kneule, alles wunderbar, aber die zentrale Position der deutschen Nationalmannschaft wird von Spielern von Frisch auf Göppingen besetzt, die, glaube ich, 14. in der Abschlusstabelle geworden sind. Ich denke, dass da auch ein Problem ist.
Christian, das siehst du ähnlich, nehme ich an.
Ja, durchaus. Man erinnert sich irgendwie, als wir das letzte Mal die WM verpasst haben, 1997, da sah das Mannschaftsgefüge ähnlich aus. Da waren auch von den Top-Clubs wenige Nationalspieler dabei und von den schlechteren Teams dann doch einige. Auf der anderen Seite muss man allerdings auch sagen, Michael Biegler wird mit Sicherheit aus seiner Zeit, er war meines Wissens auch früher mal Co-Trainer der Nationalmannschaft, ja, das ganze Buch mit sämtlichen Auslösehandlungen entsprechend auch noch besitzen. Also von daher ist es wenig verwunderlich, dass er gut drauf vorbereitet war.
Ja, das stimmt wohl, aber man kann sich vielleicht dann auch mal was Neues überlegen. Die Möglichkeit gibt es ja auch.
Das hätte man machen können, genau.
Genau, wir hatten jetzt sehr ausführlich die Möglichkeit, über das Spiel zu sprechen, aber damit ist das Thema ja noch lange nicht ausdiskutiert. Deswegen machen wir jetzt eine kurze Pause. Gleich geht es dann um die Folgen für den deutschen Handball hier bei Kreisab. Christian Stein von Handball World und Stefan Flom von der Handballwoche sind meine Gäste und in diesem Take geht es vor allem um die Position des Bundestrainers, der noch Martin Heuberger heißt. Holger Glandorf hat schon vielsagend gemeint, dass er einen Rücktritt in Erwägung zieht, abhängig aber auch davon, wer jetzt den Posten von Heuberger übernimmt, beziehungsweise wer der Trainer ist. Eine klare Aussage, wie ich finde, in dem Zusammenhang hat er nach dem Spiel in Magdeburg auch mit dem SID gesprochen. Das wollen wir uns mal kurz anhören.
Ja, das muss man in Ruhe abwarten. Ich glaube, jetzt sind wir alle froh, dass vielleicht erstmal Pause ist, um den Kopf jetzt wieder frei zu kriegen. Und dann muss man abwarten, was das zu bedeuten hat. Aber ich denke, er wird schon einiges über uns hereinbrechen. Das ist natürlich eine Tragödie für uns.
Gleichzeitig hat auch Patrick Krötzky mit dem SED gesprochen und auch der wollte nicht allzu viel vorwegnehmen.
Wir sind uns jetzt alle noch nicht darüber bewusst. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen zu früh, weil wir einfach nur enttäuscht jetzt sind, das Spiel hier verloren zu haben und uns nicht qualifiziert zu haben. Alles andere kann man, glaube ich, jetzt noch nicht absehen.
Aber da müssen wir uns nichts vormachen, Christian, Stefan, der Vertrag von Heuberger läuft am 30. Juni aus und da wird auch nicht verlängert werden. Frage erstmal an dich, Stefan. Oder also das wäre eine absolute Überraschung, wenn Sie jetzt mit Heuberger den Vertrag verlängern.
Der Vertrag mit Martin Heuberger kann auch nicht verlängert werden. Bei aller fachlicher Kompetenz, die dahinter steckt, was die Spieler ja auch sagen, ich meine, er ist, glaube ich, mehrfach Juniorenweltmeister geworden. Aber Fakt ist, wir haben die Welt-WM verpasst, die EM verpasst, wir haben Olympia verpasst und wir haben jetzt die Weltmeisterschaft in Katar verpasst. Und das sind die Fakten und die können nur darin münden, dass der Vertrag mit Martin Heuberger nicht verlängert wird.
Ja, das sehe ich absolut ähnlich. Ich denke auch, man wird nicht drum umherkommen, einen neuen Nationaltrainer zu suchen und dann zu finden und zu präsentieren.
Und der wird schon relativ bald präsentiert werden, davon gehen wir alle aus. Das hat zumindest auch Bob Hanning so angekündigt bei der ARD, da hören wir mal kurz rein.
Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir uns am Dienstag in kleiner Runde, sprich Präsidium, Präsident und ich, zusammensetzen werden, die Situation aus unserer Sicht analysieren und dann dem Bundestrainer am Mittwoch die Möglichkeit geben, in einem Sechs-Augen-Gespräch nochmal seine Sicht der Dinge vorzutragen. Und danach werden wir sehr, sehr kurzfristig eine Entscheidung treffen.
Drittes Großereignis in 4 Jahren verpasst. Wie viel muss man da noch groß analysieren?
Ja, es ist schon mal erstmal gut, wenn man die Lage analysiert. Das geht aber auch, denke ich, relativ zügig. Und dann wird man halt gucken, Bob Hanning sagt immer, er denkt nicht in Problemen, er denkt in Lösungen. Das wird er auch am Dienstag dann entsprechend tun. Und dann wird spätestens am Mittwoch oder Donnerstag entsprechend die Entscheidung präsentiert werden.
Sprich heute oder morgen. Auch wenn gerade, wenn wir sprechen, Dienstag ist und die Kollegen da zusammensitzen und diskutieren, ja, dann gucken wir doch mal, welche Nachfolgekandidaten so in Frage kommen. Ich nenne jetzt mal ein paar Namen wie Martin Schwalb, Jan Gohr oder Markus Bauer. Wer ist euer Favorit der in der Presse kursierenden Trainer? Und vor allem, wer ist euer Wunschkandidat und wer wird es dann am Ende? Also 3 Fragen in einer. Fangen wir mal beim Kollegen in Hamburg an, Stefan.
Also ich habe vorhin tatsächlich mit Martin Schwalb auch telefoniert, der dann erstmal sagte, ich sage dazu erstmal gar nichts. Er fühlt sich natürlich sehr geehrt und die üblichen Floskeln, die dann so kommen. Bei Martin Schwalb wird man sicherlich abwarten müssen, was die Situation in Hamburg bringt. Sollte es auf Martin Schwalb hinauslaufen, weiß ich nicht, wie er sich mit Bob Hanning arrangieren kann und arrangieren will. Also ich persönlich würde tatsächlich eine Lösung präferieren, einen ausländischen Trainer einzustellen. Und ich habe mal gehört, dass der Dago Sigurdsson wohl schon mal ein herausragendes Konzept präsentiert haben soll. Das hat ein Kollege von der Handballwoche über irgendwelche Kanäle erfahren. Und das wäre eine Sache, die ich mir durchaus vorstellen könnte, um auch mal komplett neue Impulse in die Nationalmannschaft zu bringen.
Der wäre also dein Wunschkandidat, Dago Sigurdsson von den Füchsen Berlin?
Kann man schon so sagen, ja.
Christian, wie sieht's da bei dir aus?
Ja, also Dago Sigurdsson hat zumindest schon Erfahrung als Nationaltrainer. Hat damals, soll es ja auch an finanziellen Gründen gescheitert sein. Ich glaube, dass man beim DHB nun genügend Tränen vergossen hat, dass man vielleicht auf den einen oder anderen Euro nicht mehr ganz so schaut und lieber diese Investitionen bereit ist zu tätigen. Von daher, Sigurdsson wäre mit Sicherheit eine sehr gute Alternative. Ich würde auch gerne einen Lubo Franjes sehen, von dem ich sehr, sehr viel halte und auch schon vor dem Champions-League-Sieg gehalten habe. Und ansonsten, wenn es ein deutscher Trainer sein sollte, würde ich mich für Kai Wandschneider aussprechen.
Gut, jetzt habt ihr mir eure Wunschkandidaten genannt. Wer wird es denn? Denn das ist ja die viel entscheidendere Frage.
Martin Schwalb scheint wirklich gut im Rennen zu sein. Zumindest legt sich die Prominenz seit Monaten schon schwer ins Zeug. Angefangen mit Frank Ross damals im November. Jetzt hat Stefan Kretschmer eindeutig Position bezogen. Könnte mir vorstellen, natürlich auch in Abhängigkeit der Entscheidung vom Schiedsgericht, über die wir dann noch sprechen werden oder die dann ins Haus steht, wäre Martin Schwalb ja auch dann noch verfügbar.
Stefan, du hast gesagt, du hast mit Martin Schwalb gesprochen. Wie überzeugend wirkte er denn im Abwürgen von, sag mal, Abwerbungsversuchen des DHB?
Ich weiß nicht, ob man davon von überzeugend sprechen kann. Also ich schätze Martin Schwalb als hundertprozentig loyalen Menschen ein, der auch jetzt sagt, jetzt bin ich nochmal beim HSV. Wie gesagt, er hat gesagt, ich fühle mich sehr geehrt, dass die Leute mir das zutrauen. Es wird da, denke ich mal, vor dem Schiedsgerichtsspruch nichts weiter entscheiden, nichts bekannt werden. Und wenn du jetzt sagst, wenn jetzt tatsächlich gefragt wird, wer wird's, kann ich mir dann durchaus vorstellen, dass es eine DHB-interne Lösung gibt, die dann auf Schwarzer Bauer rausläuft.
Okay, sehr interessant, was ihr da so spekuliert und dazu zu sagen habt. Ich würde mir ja auch einen ausländischen Trainer wünschen, aber Lubomir Franjes, das wäre mein absoluter Wunschkandidat, ist, glaube ich.
Ja, aber da sind die Scheichs doch schon wieder aus Paris.
Das ist das Problem. Die Ölmilliarden, die haben wir dann doch nicht hier beim DHB, die wir einbringen können. Was muss denn der neue Trainer mitbringen aus deiner Sicht? Was wäre taktisch, menschlich die ideale Lösung, die du dir vorstellen könntest, auch von der Ausstrahlung her?
Auftreten, Selbstbewusstsein. Also das finde ich ist auch, man hat in beiden Spielen gegen Polen, hat man deutlich geführt und ist dann nicht in der Lage gewesen, diese Führung über die Zeit zu bringen. Das war im Vorbereitungsspiel gegen Norwegen auch schon so. Und das sind die Basics. Einfach wirklich breite Brust und sagen, wir können es, wir machen es. Ich meine, es sind ja Leute da, wenn man sich anguckt, Steffen Weinhold, Holger Glandorf, Gensheimer auf links außen, das ist gigantisch, was der deutsche Handball zur Verfügung hat. Auch die jungen Leute am Kreis mit Winczek, Pekeler. Und es muss dieser Knoten platzen. Mir kommt das so ein bisschen vor wie englische Fußballer, wenn sie gegen Deutschland spielen. Die wissen ja auch, dass sie nicht gewinnen können. Und so kommt mir das bei den deutschen Handballern im Moment vor, dass die einfach eine Blockade haben, wenn es eben an diese entscheidenden Spiele geht. Und da muss, ich denke, es ist viel mehr eine Kopfsache als eine Taktik und Techniksache.
Christian, stimmst du da Stefan zu, dass es mehr eine Mentalitätsgeschichte ist?
Mentalität spielt mit Sicherheit eine Rolle. Also man hat schon gemerkt, dass die Mannschaft letztendlich sich auch schon im Januar beim Vier-Länder-Turnier teilweise zu sehr vom Kopf her mit Sachen beschäftigt und die breite Brust fehlt. Auf der anderen Seite ist es aber auch gerade so, dass man in der Nationalmannschaft in beiden Partien nicht in der Lage war, auf taktische Veränderungen schnell zu reagieren. Und das ist für mich das wichtigste Kriterium, wenn man einen neuen Trainer besetzt. Einer, der in der Lage ist, schnell zu reagieren, innerhalb von wenigen Augenblicken die veränderte Spielsituation zu erfassen und dann einen entsprechenden Plan zu entwickeln, wie man dagegen agiert. Und das hat in meinen Augen Martin Heuberger nie geschafft.
Das stimmt allerdings, das muss man wirklich zugeben und daher bin ich mir sicher, dass wir bereits relativ zeitnah erfahren werden, wer der Nachfolger von Martin Heuberger sein wird, denn ganz ehrlich, es käme einem absoluten Wunder gleich, wenn der DHB seinen Vertrag noch verlängern würde. Wir atmen nochmal etwas durch und sprechen dann gleich darüber, wie Deutschland vielleicht doch noch den Weg nach Katar findet. Zurück bei unserem kleinen Handball-Talk mit Christian Stein von Handball World und Stefan Flom von der Handballwoche. Christian, nach dem Motto Made in Taiwan, die Frage an dich, wie schafft es denn Deutschland doch noch zur WM in Katar? Gibt es da schon Möglichkeiten, die man irgendwie mit der IAF aushandeln kann? Es gibt ja schon so Gerüchte. Wie könnte das denn aussehen?
Ja gut, 2005 gab es den Fall bei der Frauen-WM in St. Petersburg, dass Deutschland damals auch in der Qualifikation an Polen gescheitert ist und dann durch den Rückzug des Asienvertreters Taiwan und weil auch der asiatische Nachrücker Kasachstan nicht antreten konnte, dann als bester europäische Mannschaft nachgerückt wurde. Wenn ich mir allerdings angucke, wer jetzt in der Qualifikation alles gescheitert ist, mit Serbien, mit Norwegen, mit Ungarn, mit Island, die allesamt bei der letzten Europameisterschaft waren, fällt es mir schwer zu glauben, dass man irgendwie argumentieren könnte, dass Deutschland dann doch davor liegt. Es sei denn, man würde die Ergebnisse aus dem Frauen- und Juniorenbereich alle mitzählen, weil in der Weltrangliste der IAF sind wir, glaube ich, immer noch eine der Top-Nationen.
Ja, das wäre ehrlich gesagt relativ interessant und ich kann nur hoffen, dass es nicht so kommen wird. Und dann wäre ja dann noch immer die Frage, ob wir tatsächlich der erste Kandidat sind oder vielleicht nicht doch so eine Mannschaft wie Island oder die Ungarn oder eben die Serben, die auch, ich glaube, im Moment sportlich zumindest gleichwertig, wenn nicht sogar besser sind, als wir das sind. Von daher, ich fände es nicht gut. Ja, es gab prominente andere Opfer in der Qualifikation. Du hast sie gerade schon genannt. Wenn man sich das Hinspielergebnis anguckt, letzte Woche habe ich gesagt, die Serben gegen die Tschechen, die sind durch. Aber das hättest du auch nicht gedacht, dass sich das so drehen lässt, ne?
Nee, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Zumal man ja auch, wenn man mal auf die Torschützen schaut, Filip Hiecher jetzt nicht unbedingt der überragende Spieler der Tschechen war. Und ja, das Spiel haben die Tschechen wirklich in der Abwehr und über die schnellen Gegenstöße dann gewonnen.
Andere Ergebnisse gab es auch, die mich völlig schockiert haben. Nicht das Unentschieden von Österreich gegen Norwegen, 28-28, herzlichen Glückwunsch da an unsere Nachbarn, sondern vielmehr das 32-26 der Slowenen gegen die Ungarn, die ja in der Halbzeit noch mit 16-13 geführt haben.
Ja, die Ungarn haben es wohl wirklich in der Schlussphase verloren. Da hat man die letzten Minuten mit 0-6 verloren und dabei unter anderem eine eigene Überzahl mit 0-3. Und auch Lajos Mokschaj wird angelastet, dass er halt da auf die taktischen Veränderungen der Slowenen nicht reagieren konnte. Und dementsprechend steht er auch da in der Kritik.
Ja, sogenannte Martin-Heuberger-Syndrom, aber gut, der Spaß sei uns erlaubt. Island gegen Bosnien, 29-29, Stefan. Auch das eine absolute Sensation. Die Bosnier zur Halbzeit sogar mit 5 geführt und nach dem Eintorsieg im Hinspiel dann auch in Katar. Das war auch so nicht zu erwarten, dass die Isis sich das nehmen lassen da vor heimischer Kulisse.
Nee, überhaupt nicht. Also bei Serbien gegen Tschechien, da kann man ja immer noch sagen, gut, das ist dieses vielleicht so eine Geschichte, über die wir auch schon mehrfach gesprochen haben, wenn man sich einer Sache zu sicher ist, dass es nicht funktioniert. Aber gerade bei den Isländern, die ich für sehr fokussiert halte, dass die sich dann von Bosnien die Butter vom Brot nehmen lassen, das hat mich auch, da muss ich zweimal hingucken, ob da nicht ein Fehler gewesen ist in der Ergebnisübermittlung.
Gerade wenn man den Halbzeitstand nochmal betrachtet, wo die Bosnier mit 5 geführt haben. Aber gut, herzlichen Glückwunsch auch an die für die erfolgreiche Qualifikation. Ansonsten mit dabei übrigens Mazedonien. Weitere Handballmacht, die sich da qualifiziert hat. Naja, gut. Die sich gegen Griechenland durchgesetzt haben. Weißrussland hatte keine Probleme mit Montenegro. Die Schweden haben Rumänien bezwungen und Russland war für Litauen eher 2 als eine Nummer zu groß. Kommen wir mal zur Bundesliga, denn dort hat der HSV das Schiedsgericht ja nun angerufen in der Hoffnung, dass es bei der Erteilung der Lizenz formale Fehler gegeben hat. Stefan, du als alter Hamburger, findest du das richtig und denkst du, dass der Verein das tatsächlich machen würde, dann auch in der dritten Liga zu spielen, sollte es so kommen, wie wir alle denken, nämlich dass das mit der Lizenz für Liga 1 nichts mehr wird?
Also ich finde es richtig, den Gang vor das Schiedsgericht anzutreten. Denn wenn man um die Lizenz kämpft, dann muss man das bis in die letzte Konsequenz tun. Und dazu gehört dann auch der Gang vor das Schiedsgericht. Ob es eine Mannschaft in der dritten Liga, die Frage ist ja, wie gibt es dann noch eine Mannschaft? Wenn jetzt tatsächlich, so wie heute gemeldet wurde, dass am kommenden Mittwoch, am 25. Juni, tatsächlich die Entscheidung fällt und es dann der Daumen nach unten geht, dann ist ja schon die Frage, wer ist denn dann noch, der da Handball spielen kann? Also die U23 aus der Oberliga Hamburg-Schleswig-Holstein, die wird in der dritten Liga nicht bestehen können. Die Erosion der Mannschaft schreitet voran, jetzt wo Kaneas weg ist und in Kiel unterschrieben hat und auch Herr Hanning ja schon mal laut über Herrn Mahé nachgedacht hat. Ja, und ob sich dann die Altvorderen, ein Matthias Flohr, ein Thorsten Jansen, ein Pascal Henz, ob die sich dann wirklich bereit erklären, in der dritten Liga nochmal ein Jahr dran zu hängen, um den Verein wieder nach vorne zu bringen, kann ich mir ehrlich gesagt nicht unbedingt vorstellen.
Hast du von den dreien irgendwie gehört, was es für Alternativen für die gibt? Denn die werden sich ja auch Gedanken machen. Jansen, der könnte durchaus aufhören. Also ich glaube, der ist mit 37 in dem Alter, da sagt er, okay, das war's jetzt für mich. Aber gerade bei Hens und Flohr, die sind ja noch in einem spielfähigen Alter.
Sind im spielfähigen Alter. Ich weiß nicht, ich glaube, Matthias Flohr hat sein Lehramtsstudium zumindest im ersten Staatsexamen fertig. Also der könnte dann theoretisch auch mit ehrlicher Arbeit sein Geld verdienen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Gut, und Pascal Henz hat in den letzten Jahren ja auch nicht allzu schlecht verdient. Ich denke mal, er wird sicherlich so ein bisschen drauf spekuliert haben, auch in der Repräsentation irgendwas zu machen. Das fällt natürlich aus.
Ich könnte mir ihn aber auch relativ gut vorstellen als Zugpferd des eventuell neuen Champions League TV-Senders Servus TV, wenn das da was wird mit den Vertragsverhandlungen zwischen dem österreichischen Sender und der EHF. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Da wollen wir jetzt nicht weiter zu sehr in die Tiefe gehen. Ist denn Drittliga-Handball in Hamburg aus deiner Sicht überhaupt vermarktbar?
Nein, nicht auf einem Niveau, was dann das Endziel Bundesliga wieder hat. Definitiv nicht.
Das ist eine relativ klare Ansage. Apropos Liga 3 mit der Staffeleinteilung, hat sich der DHB wieder relativ wenige Freunde gemacht. Christian, hast du schon mal einen Link zu Google Maps zu den Verantwortlichen geschickt?
Nein, habe ich nicht. Ist auch nicht meine Aufgabe, das dahin zu schicken. Man kann natürlich nur verwundert sein, wie teilweise die Staffeleinteilung vorgenommen wurde. Auf der anderen Seite muss man allerdings auch sagen, gerade in diesem Jahr ist es wirklich sehr, sehr schwer, diese Randbedingungen zu erfüllen, dass halt Teams aus einem Landesverband nur in zwei Staffeln aufgeteilt werden dürfen.
Aber es ist schon richtig, dass die Vereine, ich sag mal, nicht Protest eingelegt haben, aber sich schon vereint haben und dem DHB gesagt haben, da ist aber ein bisschen was schiefgelaufen.
Also ich finde das völlig in Ordnung so, dass die Vereine da auf den Putz hauen. Man spricht drüber, dass die Vereine lebensfähig sein sollen, dass sie vernünftig wirtschaften sollen. Und dann werden Derbys, die Grundlage einer jeden Wirtschaftlichkeit sind, werden dann auseinandergerissen, damit die eine Mannschaft dann aus Niedersachsen nach Sachsen-Anhalt oder Thüringen fahren kann. Also da habe ich absolut kein Verständnis dafür.
Erstens das und zweitens, Christian, ist es ja auch eine Frage der Reisekilometer. Also wenn ich lese, dass eine Mannschaft dann auf einmal 2500 Kilometer mehr zurückzulegen hat, das sind ja auch enorme Kosten, die dazukommen, abgesehen von den fehlenden Derbys und den dort dann fehlenden Zuschauereinnahmen.
Ja, wobei man diese Diskussion über die Reisekilometer, die sehe ich nicht ganz so, wie das die Vereine gerne sehen würden, weil wenn ich sechsstellige Etats bewege und da sind wir nun mal in der dritten Liga und ich Spielern gutes Geld zahlen kann, dann sollten vielleicht auch mal 1.000 Euro für eine Busfahrt irgendwie drin sein. Da stimmt es für mich in der Gesamtstruktur nicht. Wirtschaftlich ist die dritte Liga sowieso im Moment Wild West, also jedes Jahr hat man irgendwelche laufenden Insolvenzen und die Mannschaften steigen dann sogar noch in die zweite Liga auf. Von daher,
das ist. Übrigens eine Spielgemeinschaft vielleicht mit dem HSV machen.
Ja, haben aber den Stichtag verpasst. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Aber von daher, also bevor man da diese Diskussion über einzelne Kilometer vielleicht führt, sollte man überlegen, wie viel Geld kann ich denn in so eine Mannschaft investieren? Und ich sag mal, von der Etatgröße her agieren die Drittligisten bei den Männern auf Augenhöhe mit einem Frauenerstligist und der fährt auch quer durch die ganze Republik.
Das stimmt natürlich, wobei ich kann die Vereine schon verstehen, weil manchmal wirkt es etwas willkürlich, von daher, da wäre ein wenig mehr Weitsicht nicht so schlecht. Wir kommen zu unserem Quiz, denn wir sind schon fast am Ende angelangt und in der Vorwoche hatte ich gefragt, wer der Spitzenreiter der ewigen Tabelle der zweiten Bundesliga ist und die Antwort lautet TV Emsdetten und das mit großem Vorsprung mit satten 185 Punkten vor der HSG Varel. Und die nächste Frage, ja, ist glaube ich von meiner Experten hier eine leichte. Wie hieß die einzige Auslandsstation unseres leider bereits verstorbenen Jahrhunderthandballers Erhard Wunderlich? Wie immer viel Spaß beim Rätseln. Die Antwort gibt es dann in der nächsten Woche. Ich sage danke Christian und danke Stefan für eure Zeit. Wir machen nochmal eine kurze Pause und dann sind wir zurück mit Stimmen von der Pressekonferenz des Bergischen HC, die am Montag unter anderem einen Neuzugang bekannt gegeben haben. Also dranbleiben. Wir sind zurück in den Viktor Schielagi Studios und diesem Namen wollen wir natürlich auch gerecht werden. Der Bergische HC hatte am vergangenen Montag zu einer Pressekonferenz geladen und dort wurde ein Neuzugang vorgestellt, nämlich Miloš Dragaš. Es wurden neue Details zur Hallenfrage bekannt, denn der BHC möchte gerne eine neue Arena bauen und Hauptsponsor Brose wird sein Engagement nach der kommenden Saison beenden. Warum das die Bergischen aber nicht aus der Bahn wirft, hat mir im persönlichen Gespräch Geschäftsführer Jörg Föste verraten. Und danach hatte ich dann noch kurz die Gelegenheit, mit Trainer Sebastian Hinze zu sprechen. Die beiden Stimmen gibt es jetzt, dann nochmal eine kleine Pause und dann wartet Xenia Minevskaya von den Tussis Metzingen.
Jörg Föste ist bei mir, beziehungsweise ich bin bei Jörg Föste und auf der Pressekonferenz des Bergischen HC. Jörg, 72% Abhängigkeit von Brose waren es vor ein paar Jahren. Wie stolz bist du, dass ihr dieses Ausmaß an Abhängigkeit senken konntet, bis auf 10-15% zur kommenden Saison?
Also das ist elementar wichtig für unseren Club. Die Abhängigkeit ist in den Jahren zuvor bis zum Jahr 2012 sukzessive erweitert worden. Wenn man so will, ist das natürlich auch eine Last für einen Club, denn man stellt sich ja auch die Frage, wenn ein derartiger Partner dann möglicherweise sich anderen Dingen zuwendet, was geschieht mit dem Club. Und diese Verantwortung tragen nun mal diejenigen, die den offiziellen Part bei einem Handball-Bundesligisten abbilden. Wir haben alles daran gesetzt, vor 20 Monaten diese Abhängigkeit zu reduzieren. Wir haben großartige Unternehmen für den Bergischen HC begeistern können. Wir haben die Region aktiviert. Wir haben strategische Partnerschaften gebildet mit Unternehmen wie Vorwerk, mit Unternehmen wie WKW, wie Bia, wie Erfurt jetzt zuletzt. Und das kompensiert einen Rückgang bei Brose und das macht den BHC erst zukunftsfähig. Und das ist tatsächlich etwas, auf das alle stolz sind. Unser Motto, unser Claim lautet ja, die Kraft in uns. Wir haben in den vergangenen 20 Monaten sehr klar bewiesen, was in uns steckt.
Jetzt habt ihr noch ein Jahr Zeit, um eben diese 10-15% auch noch rauszuholen bei anderen Sponsoren. Du bist, nehme ich an, nach dem, was in den letzten Jahren jetzt passiert ist, auf der Ebene sehr optimistisch.
Wir sind uns sicher. Also das werden wir schaffen. Die Signale sind schon da. Wir werden in den nächsten Wochen schon weitere neue Partner begrüßen können. Wir werden das auch veröffentlichen jetzt nach und nach. Also wir sind uns sicher, dass das gelingt. Und ab 2015/16 haben wir die Basis für organisches Wachstum gelegt. Und dann können wir auch unsere Umsätze aus dem bestehenden Partnerpool steigern. Und jeder, der dann noch dazukommt, der wird auch unsere Handlungsspielräume erheblich erweitern können.
Circa 2 Millionen Euro plus minus ist ja der Etat ungefähr. Wie viel Umsatzsteigerung erwartest du dir denn für 2015/16? Kannst du da irgendeine Zahl nennen, so 5%, 10%? Was ist da möglich aus deiner Sicht?
Naja, das werden die Gespräche ergeben, die wir nach und nach führen. Unser strategisches Partnermodell ist ja so aufgebaut, dass wir die bergischen Marktführer als sportlicher Marktführer des Bergischen Landes quasi logisch an uns binden wollen. Und wir gehen davon aus, dass zweistelliges Wachstum in jedem Fall möglich ist.
Beeinflusst das Ausscheiden der DHB-Auswahl in irgendeiner Weise, deiner Meinung nach, die Verhandlungen oder die Gespräche mit möglichen neuen Sponsoren, wenn der Erfolg des Aushängeschildes des Handballs in Deutschland nicht erfolgreich ist?
Das wird uns unmittelbar nicht betreffen, aus meiner Sicht, für den deutschen Handball insgesamt und für das Fortkommen. Ist es eine sehr unangenehme Entwicklung. Wir werden natürlich auch 2015 in Katar wiederum den Handball nicht auf dem Bildschirm haben. Und das ist insoweit sehr bedenklich. Und das Ausscheiden am Samstag in Magdeburg schon sehr, sehr schmerzhaft für alle, die es mit dem Handball in Deutschland halten. Das steht außer Frage.
Dann kommen wir doch mal zu was Positivem. Neben der Neuverpflichtung Milos Dragac, den ihr holen konntet aus Sabac, aus Serbien, der euch ja Emil Berggren und Michael Hegemann mehr oder weniger in einer Person ersetzen soll, konntet ihr auch in der Hallenfrage einen Fortschritt erzielen. Ihr seid mit der Landesregierung in Gesprächen, die du als sehr positiv bezeichnet hast. 2017 soll die neue Halle stehen. Es wurde schon ein bisschen was gesagt zu der Größe. Da hätte ich auch noch mal eine Frage, was das angeht. War die Landesregierung auch überzeugt davon, dass eine so große Halle her muss?
Naja, die Größe der Halle ist ja von einer Expertise recht punktgenau bestimmt worden. Wir haben ja die Bedarfsanalyse hinter uns gebracht und haben unabhängige Experten definiert, dass wir eine Arena für etwa 6.500 Zuschauer hier im Bergischen benötigen. Wir haben ja insgesamt keine zeitgemäße Veranstaltungsstätte hier. Das gilt nicht nur für den Handballsport, sondern auch für alle Veranstaltungen anderer Art gleichermaßen. Insofern ist die Landesregierung da auch unserem Vortrag oder dem Vortrag der unabhängigen Experten gefolgt und hat genau diesen Bedarf auch wahrgenommen.
Bis wann muss denn hier eine endgültige Entscheidung getroffen werden, damit dieser Sommer 2017 als Tag der Eröffnung oder als Zeitpunkt der Eröffnung der neuen Halle eingehalten werden kann?
Naja, wir werden die Gespräche jetzt auch auf anderen Ebenen intensivieren. Wir sprechen ja auch mit unseren Partnern über dieses Thema. Wir sprechen mit unabhängigen Geldgebern, Investoren also über dieses Thema. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis Ende 2014, also Ende diesen Jahres, das Gerüst fertig zu haben, sodass wir dann mit den konkreten Planungen beginnen können. Man muss realistisch sagen, dass eine derartige Arena mit Bauvorbereitung mit Erschließung und dergleichen etwa 2,5 Jahre veranschlagt.
Sebastian Hinze ist bei mir, der Trainer des Bergischen HC. Und Seppel, man muss sagen, das war heute ein netter Saisonabschluss, wenn man es mal so zusammenfassen kann. Es gab sehr viele positive Meldungen auf dieser Pressekonferenz. Die dich am meisten betrifft, ist sicherlich der Neuzugang Milos Dragac. Vielleicht kannst du mal ein paar Worte zu ihm sagen.
Ja, er erfüllt genau unser Anforderungsprofil, was wir uns gesetzt haben für den Spieler, den wir noch verpflichten wollten. Wir wollten einen sehr, sehr stabilen Spieler finden, der im Deckungszentrum deckt und vor allem die halblinke Position bekleidet. Das haben wir damit gefunden. Sind glücklich, ist ein Spieler, der noch jung ist, der sicherlich noch eine Menge Potenzial hat und wir hoffen, dass er das bei uns dann abruft in den nächsten 3 Jahren.
Jetzt hast du eben in der Pressekonferenz gesagt, beziehungsweise auch Jörg Föster hat das gesagt, dass ein Spieler, der vor allem hinten auf der 3 decken kann. Schließt das dann aber aus, dass ihr 3-2-1 deckt? Denn wenn ich so lese, 2,1 Meter, 110 Kilo, das ist dann nicht unbedingt der beweglichste Mann hinten drin, aber natürlich einer, der in der 6-0 sehr viel Stabilität geben sollte.
Ja, unser Grundsystem war die 6-0-Abwehr, das wird es auch bleiben. Wir haben die versetzte 5-1-Abwehr noch, wollen aber ein bisschen kreativer und auch zweikampfbetonter spielen in unserem Abwehrsystem, was auch ein bisschen flexibler dann ist, also so eine Mischform. Von daher, er kommt aus Serbien und spielt auch da in der 3-2-1 zum Teil. Von daher schließt es das nicht aus, aber in erster Linie haben wir auch jemanden gesucht, der in der 6-0-Deckung in der Mitte deckt.
3 Jahre Vertrag ist ein ordentliches Vertrauenszeichen.
Ja, und etwas, dass wir an die Entwicklung von ihm glauben, ja.
Ein bisschen was noch zum Spielplan. Ihr trefft zum Auftakt in der Klingenhalle auf die SG Bietigheim, Aufsteiger. Den kennst du natürlich auch noch aus der letzten Saison, beziehungsweise aus der vorletzten, besser gesagt, aus der 2. Liga relativ gut. Die Mannschaft hat aber zu dieser Saison einen neuen Trainer bekommen, setzt auf sehr viele deutsche Spieler. Birgt das ein bisschen die Gefahr, dass man vielleicht in das Spiel geht zum Saisonauftakt und alle denken, ach ja, dann nehmen wir die 2 Punkte einfach mal mit?
Nein, es ist das erste Spiel einer neuen Saison. Da sind, das ist jedes Jahr so. Man ist angespannt, weiß nicht genau, wo man steht, wie sich der Gegner wirklich vorbereitet hat. Das ist ja immer eine andere Situation, als wenn man 2-3 Wochen im Betrieb ist, dann kennt man eigentlich das Spielsystem von jedem, weiß, wie sie im Moment drauf sind. Das hat man alles nicht, von daher ist die Anspannung groß. Bin froh, dass wir zu Hause starten, weil das sicherlich für uns vielleicht ein kleiner Vorteil ist, dass wir mit mehr Sicherheit dann in das Spiel gehen. Aber im Endeffekt ist der erste Spieltag ist der Aufgalopp und da gibt es weder ein Überschätzen noch Unterschätzen, sondern legt man alles rein, um einen guten Saisonstart zu haben. Das werden beide Mannschaften machen. Aber ich bin natürlich auch guter Dinge, dass wir da mit dem Sieg starten können.
Jetzt hast du ja erstmal ein bisschen Urlaub, dann geht die Vorbereitung los. Welche Punkte sind die aus deiner Sicht in dieser Mannschaft besser werden müssen zur neuen Saison?
Ja, also ich denke, wir müssen in der neuen Saison noch flexibler in unserem Angriffssystem spielen. Wir arbeiten jetzt 2 Jahre so zusammen. Auch die Spieler, die letztes Jahr neu gekommen sind, sind zum Großteil da geblieben. Wir haben 3 Neuzugänge zu integrieren. Das wird sicherlich relativ schnell gehen in dem Spielsystem. Und dann vor allen Dingen für den Angriff wünsche ich mir, dass wir da mehr Flexibilität in den 2-2-Situationen haben, mehr Kreativität. Und das müssen wir uns erarbeiten. Das wird ein Bestandteil und eine Abwehr wird sicherlich so sein, dass wir ein etwas neueres System, Abwehrsystem einstudieren werden. Das dann ein bisschen mannbezogener ist und noch mehr unsere Tugenden wie Kampfkraft, Beinarbeit, Intensität, Wille herausfiltern soll. Und dafür müssen wir natürlich dann auch noch ein bisschen härter arbeiten als im letzten Jahr.
Wie kaputt bist du jetzt, ganz ehrlich, nach so einer Saison?
Also ich war erstmal sehr kaputt und jetzt geht's schon wieder. Jetzt ist so langsam auch der Punkt, dass man sich daran erfreut, dass wir es geschafft haben und auch schon ein bisschen freut auf die neue Saison. Aber wie gesagt, die 3 Wochen, die wir jetzt noch alle frei haben, bevor wir starten in der Halle und draußen im Wald wieder, die werde ich auch noch genießen.
Der nächste Gast ist bei unserem Handball-Talk gelandet. Eine Spielerin, die den Sport förmlich im Blut hat. Warum genau? Das wird sie uns gleich selbst erzählen. Herzlich willkommen an Nationalspielerin Xenia Minewskaja von den Tussis aus Metzing.
Hallo.
Ja, bevor wir aber darauf zu sprechen kommen, warum du keine andere Wahl hattest, so möchte ich es mal formulieren, als Handball zu spielen, wollen wir ein wenig auf das eingehen, was aktuell los ist, beziehungsweise los war. Denn ihr konntet euch durch den 23-21 Sieg gegen Mazedonien am Mittwoch für die kommende Europameisterschaft qualifizieren. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Aber es war eine schwere Geburt, denn gerade in der ersten Halbzeit habt ihr sehr viele Chancen nicht genutzt und habt sehr unkonzentriert gewirkt. Habt ihr den Gegner irgendwie unterschätzt? Seid ihr zu locker in das Spiel gegangen?
Das kann ich auch gar nicht so richtig erklären, woran das gelegen hat. Es war, ja, wie du gesagt hast, eine schwere Geburt. Wir haben die Torfrau angeschossen, ganz freie haben wir einfach nicht gemacht und wir waren selber so ein bisschen geschockt und haben uns dadurch ja die erste Halbzeit praktisch verbaut und sind ja dann mit dem Unentschieden in die Halbzeit reingegangen und dann haben wir gesagt, das bringt alles nichts. Mund abwischen, aufstehen und weitermachen und weiter kämpfen vor allem. Wir wussten schon oder haben die ganze Zeit an uns geglaubt und haben es dann ja auch gewonnen.
Ja, raus. Das stimmt wohl. Ihr habt es dann nochmal gedreht. Was hat Heine Jensen denn in der Halbzeitpause gesagt, was besser werden muss? Ich nehme mal an, er ist auch ein bisschen auf die Chancenverwertung eingegangen. Habt ihr da nochmal irgendwie was gesagt zu der Torhüterin? Weil es waren häufig Würfe, wo man gedacht hat, es lag nicht unbedingt an der Keeperin, dass ihr die verworfen habt, sondern mehr an euch.
Richtig. Wir sollten uns einfach nochmal auf unsere Stärken konzentrieren, sollen ganz das spielen, was wir können und es, ja, die Chancen einfach besser nutzen. Die Torfrau ist relativ klein und wir haben auch von Anfang an gesagt, dass wir hochwerfen wollen. Und zweite Halbzeit war es dann ja auch deutlich besser.
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Du hast ja auch nach dem Seitenwechsel entscheidend mit dazu beigetragen, dass ihr das Spiel noch drehen konntet. Wie siehst du im Moment so deine Rolle in der Nationalmannschaft?
Ja, dadurch, dass Nadja jetzt diesen Lehrgang nicht dabei war, hatte ich eben Glück, würde ich es jetzt nennen, als Nummer 2 starten zu dürfen und ja, ich werde mich auch weiterhin auf der Position anbieten und immer Vollgas geben, einfach meine Chancen bestmöglich nutzen und zeigen, dass ich ein Teil, ein fester Teil der Nationalmannschaft werden möchte.
Was musst du denn besser machen aus deiner Sicht im Moment noch? Was sind so die Kleinigkeiten in deinem Spiel, wo du denkst, du hast da noch Potenzial und Luft nach oben?
Ja, ich bekomme ganz oft zu hören, dass ich einfach frecher und abgezockter werden muss. Es kommt auch noch. Ich bin 21 Jahre alt, ich habe meine erste richtige Handball-Bundesliga-Saison hinter mir und es kommt auch mit der Erfahrung und der Zeit. Das wird noch.
Ich denke auch, dass das noch wird. Wie stolz sind denn deine Eltern auf das, was du in den letzten Jahren erreicht hast? Und wie oft holst du dir vielleicht da auch nochmal Rat, gerade bei deiner Mutter, die ja auch die gleiche Position gespielt hat wie du und die auch zweimal sogar Weltmeisterin geworden ist?
Ja, schon oft. Wir telefonieren nach jedem Spiel und das ist ganz niedlich, weil mein Papi, der sagt immer, wenn ich was von dir lese, dann schwellt meine Brust an wie die von Dolly Buster. Das ist ganz süß. Ja, die sind beide schon ganz schön stolz, dass ich so eingeschlagen bin.
Hast du eigentlich jemals einen anderen Sport ausgeübt als Handball oder kam das quasi gar nicht in Frage?
Doch, doch. Also am Anfang hatte ich den Wunsch, Tennisprofi zu werden. Naja, hab's aber nach 1-2 Stunden dann sein lassen. Taekwondo habe ich auch angefangen und beim Turnen war ich mal kurz, beziehungsweise wenn Mama trainiert hat, war in Rostock eine Turnhalle daneben und da und in Trier auch und da war ich dann immer turnen. Aber ja, die Liebe zum Handball ist in Mamas Bauch schon gewachsen.
Ja, davon gehe ich auch schwer aus. Hast du denn jemals irgendwie Druck gespürt? Denn man bekommt ja dann auch irgendwann mal mit, dass man als sehr großes Talent gilt. Dann noch sehr viele Umzüge in jungem Alter. Hat dich das irgendwie belastet?
Nee, das nicht. Es war immer, dass ich von mir selber viel erwartet habe. Und jetzt mit der Zeit wurde das auch ganz gut. In der Jugend war es noch. Ja, ich habe halt in mehreren Mannschaften immer gleichzeitig gespielt und da haben mich dann auch die Verletzungen ein bisschen zurückgeschlagen. Aber diese Saison habe ich den Schritt in die richtige Richtung gemacht, als ich beim Metzchen jetzt unterschrieben habe und mich damit auch weiterentwickelt habe, weiterentwickeln konnte und durfte.
Das hast du gerade schon angesprochen, kurz mit den Verletzungen. Es gab 2 schwere Verletzungen, einen Kreuzbandriss unter anderem. Wie schwer war die Zeit damals für dich in der Reha auch und wie schnell ging das dann, Vertrauen in dein Knie zurückzugewinnen, als du wieder spielen konntest? Denn man geht ja nicht einfach aufs Feld und legt dann wieder los.
Ja, das stimmt schon, aber ich hatte eine gute Reha-Betreuung und da haben wir jeden Tag die Landemechanismen, sind wir da durchgegangen, sind die 1-1-Bewegungen durchgegangen und dadurch hatte ich schon relativ viel Vertrauen in mein Knie. Die ersten Trainingseinheiten ohne Körperkontakt waren noch so, war es einfach seltsam, weil Handball ohne Körperkontakt ist kein Handball. Und ja, die ersten Trainingseinheiten, wo ich dann voll mitmachen konnte und durfte, war es ein bisschen noch komisch, weil die Mitspielerinnen noch drauf geachtet haben, aber dann durch Training wurde es besser. Also da hat man dann im Endeffekt gar nicht mehr dran gedacht.
Du hast aber jetzt irgendwie keine Schmerzen mehr oder Nachwirkungen oder irgendwas in der Richtung. Gut, das ist ja sehr schön zu hören. Nein, ich spreche mit Xenia Minewska ja von den Tussis aus Metzingen. Und Xenia, du bist vor der Saison ja vom Thüringer AC nach Metzingen gekommen. Platz 6 war es dann am Ende für euch. Dazu lief es für dich persönlich ja auch sehr, sehr gut. Ich nehme an, dass du enorm zufrieden bist mit dem letzten Jahr.
Ja, es ist super. Wir sind eine tolle Truppe. Die Trainer sind auch neu dazugekommen und ja, so einen mannschaftlichen Zusammenhalt, das ist einfach toll und ja, ich finde es einfach super dort.
man hört schon die Begeisterung förmlich raus. Was mir zu Ohren gekommen ist, apropos tolle Truppe, du hast mit großem Vorsprung das meiste Geld in die Mannschaftskasse einzahlen müssen, denn bei euch muss man für jedes in der Presse veröffentlichte Foto zahlen. Du lachst schon. Also stimmt es ja wohl. Hast du dich jetzt schon beschwert bei der Mannschaft, dass sie ohne dich nach Mallorca geflogen ist?
Nein. Aber es war ganz toll von den Mädels, weil sie haben mich dann als Puppe, als so eine, wie man in so einem Lädchen findet, da sieht man doch immer die Oberkörperpuppen, wo die so ein T-Shirt anhaben. Und die haben mich dann praktisch abgekauft und haben mich angezogen und mir Accessoires gekauft. Das heißt, meine Mädels haben mich immer überall hin mitgeschleppt. Ich war im Megapark, ich war im Meer, ich war am Strand, überall. Also sie denken da schon an mich.
Ja, das finde ich auch sehr nett und ich finde, das zeigt auch den Zusammenhalt, den du eben schon angesprochen hast, den es da in der Truppe bei euch gibt. Dann kommen wir doch mal zurück zum Sportlichen. Du bist Torschützenkönigin geworden. Auch dazu herzlichen Glückwunsch. Das ist ja was, was nicht mal eben so passiert. Macht dir das was aus, dass du dir diesen Titel teilen musst? Und wie viel bedeutet dir so etwas? Denn dafür muss man ja auch ziemlich gut gespielt haben, muss man ja auch sagen.
Also mir persönlich, klar, es ist toll, jetzt da oben zu stehen, aber andererseits, ja, es ist einfach ein Mannschaftssport und ich finde es super, dass wir mit Metzing einfach so gut in der Saison abgeschlossen haben. Und das zählt für mich eigentlich vordergründig. Auch wenn es für meinen Papa, auch wenn mein Papa gerne hätte, dass ich die Erste auf der Torschützenliste bin und nicht mir den Platz teilen muss, hat er mir sofort nach dem Spiel gesagt, hättest du nicht noch ein Tor werfen können? Nein, Papi. Ja, aber also mir macht es gar nichts. Also Katrin Schneider hat auch eine tolle Saison gespielt und ist auch verdient, steht auch da oben verdient.
Ja, das kann man glaube ich sagen, wenn man so viele Tore geworfen hat. Aber du hast ja ein paar 7 Meter weniger geworfen. Von daher kannst du deinem Vater glaube ich mal schöne Grüße bestellen. Das zählt dann auch ein bisschen was. Wenn wir mal einen Blick in die Zukunft werfen, du hast jetzt eben schon für dich gesagt, es ist wichtiger, was mit der Mannschaft ist, als mit dir selbst. Ihr habt für nächste Saison ja auch auf dem Transfermarkt schon ordentlich zugeschlagen, wie ich finde. Ihr konntet Anna Lörper verpflichten, ihr konntet mal den Zapf verpflichten. Das sind 2 Nationalspielerinnen.
Wo siehst Julia du Binger hast du vergessen.
Ja, genau, die habt ihr auch noch. Also ihr habt
genau
richtig zugeschlagen.
Und die niederländische Torhüterin.
Also, wo siehst du euch als Team in der Zukunft? Das klingt für mich doch sehr danach, als wäre der internationale Wettbewerb das Ziel. Das sind fantastische Verpflichtungen.
Ja, definitiv. Wir müssen jetzt in der Vorbereitung uns mannschaftlich einfach zusammenfinden. Und hast du eigentlich schon richtig gesagt. International ist schon unser gestecktes Ziel mit der Truppe.
Wie weit siehst du euch denn noch entfernt von den anderen Mannschaften, die da vor euch stehen? Ich denke, über Thüringen und Leipzig muss man erstmal nicht sprechen, aber die anderen Teams, Leverkusen, Oldenburg, Buxtehude, wie weit sind die weg von euch?
Wie schon gesagt, also wir müssen erstmal auf die Vorbereitung warten, wie gut wir uns einspielen und davon ist dann alles abhängig.
Aber es ist nicht so ein großer Schritt, also ihr wart ja auch nicht so weit entfernt von den 3 Mannschaften, die jetzt nicht ganz oben gestanden haben.
Ja, das ist richtig und mit Anna und Mali und Jule wird es, denke ich, schon möglich sein, oben anzuklopfen. Aber wir wollen uns jetzt auch keinen allzu großen Druck auflegen, weil ja, ist ja auch nicht immer möglich.
Ein bisschen Geduld braucht man da schon und wir wünschen euch so oder so dafür natürlich alles Gute und ich bedanke mich bei dir, Xenia, dass du quasi kurz vor dem Urlaub nochmal Zeit genommen hast, bei uns dabei zu sein.
Sehr, sehr gerne.
Und wir sind jetzt auch am Ende der Sendung angekommen, aber nicht nur das, es steht auch die Sommerpause an. Sollte aber etwas Sensationelles passieren, dann wird es vielleicht die ein oder andere verkürzte Ausgabe noch geben. Aber auch wir müssen jetzt mal ein wenig durchatmen. Ich freue mich aber gleichzeitig über die wirklich tolle Resonanz und fast 25.000 Downloads im ersten halben Jahr unserer Sendung. Und wer gerne etwas zu unserem Podcast beisteuern möchte, der kann das tun. Das geht am besten auf Facebook unter facebook.com/kreisab. Auf Twitter @sportradio360 oder unter handballecke.de. Wir hören uns hoffentlich zur ausführlichen Vorschau auf die neue Saison wieder. Ich wünsche allen einen schönen Sommer. Bis dann.